freue mich zu sehen, dass Menschen sagen, ich will zur Gemeinde dazugehören. Und ich freue mich zu sehen über das geistliche Leben, was dahinter steckt. Denn das ist immer so ein Zeichen, dass Gott etwas bewirkt. Und darum geht es bei Gemeindearbeit, dass Gott etwas tut. Denn die Predigtreihe, um die es gerade geht, in der wir drinstecken und die wir heute beenden, die vierte Dimension, da geht es um das Reich Gottes. Und es gibt Stellen, da wird das sichtbar. Und das wird sichtbar, wenn jemand eine Entscheidung trifft. Das wird sichtbar, wenn jemand sich bewusst für Gott entscheidet. Wenn jemand sagt, ich will Teil der Gemeinde sein, ich will dazugehören. Heute ist bei uns der letzte Sonntag im Gemeindejahr. Unsere Gemeindesaison, die beginnt ja im September, so ungefähr wie Studienjahr oder wie das Schuljahr oder wie die Bundesliga-Saison. Sie beginnt im September, August, September und endet dann im Juli. Das heißt, heute ist der letzte Sonntag, wo wir nochmal den Sack zubinden wollen. Und wie das solche Einschnitte, Jahresende, Jahresanfang mit sich bringen, ist das ein Moment, wo man sehr gerne Rückschau hält, wo man zurückblickt und auf das blickt, was ist entstanden in der Zeit. Und uns Menschen ist es so zu eigen, dass wir manche Sachen einfach vergessen. Die Informationsflut ist groß und wir gehen einfach so über Sachen hinweg, die es eigentlich wert sind, nochmal hervorgehoben zu werden. Und das möchte ich heute in einem Teil der Predigt machen. Ich möchte einfach ein paar Sachen hervorheben und sagen, hey, lasst uns da nochmal drauf gucken. Lasst uns den Segen, den Gott geschenkt hat, nicht einfach so passieren, geschehen, abhaken und zum nächsten übergehen, sondern lasst nochmal kurz innehalten, damit unser Herz hinterherkommt, damit unser Herz Gott danken kann. Und natürlich wird es auch einen Impuls geben, ganz klar, das gehört zu einer Predigt dazu. Wir haben in diesem Jahr Menschen kennengelernt, Rainer hat das im Gebet so formuliert, die einfach gesagt haben, ich will Jesus nachfolgen. Manche haben das zum ersten Mal gemacht, wo richtig geistiges Leben entstanden ist, wo jemand die Entscheidung getroffen hat, ich will mit Gott leben. Und das feiern wir als Gemeinde. Wir haben erlebt, wie Gott Gebete erhört, ganz stark. Wir haben es erlebt, wie Heilungen geschehen sind durch Gebet. Wir haben die Heilung von Händen gehabt, wir haben die Heilung von Innereien gehabt, von Magen und so weiter. Wir haben die Heilung von Augen erlebt. Und das ist was ganz Besonderes. Jetzt ganz kürzlich erst, vorletzte Woche. Und wir freuen uns, dass Gott Gebete erhört. Das ist ein Zeichen, dass Gott da ist, dass Gott uns sich zuwendet, dass Gott nahe ist. Wir haben Menschen in unserer Gemeinde gehabt, die waren so begeistert von Rooted, von dem Glaubenskurs. Eine Frau war so begeistert, sie hat ganz viele neue Leute in den Gottesdienst mitgebracht, zu den Gottesdiensten mitgebracht und hat gesagt, hey, ich will, dass meine Freunde davon hören. Bring ganz viele Leute mit in den Gottesdienst. Und ich bin Gott dankbar für euch, wie ihr euch einbringt. Ich will erstmal noch ein paar Veranstaltungen nennen, ein paar Dinge, die gelaufen sind dieses Jahr. Denn an vielen verschiedenen Stellen habt ihr mitgewirkt und habt sie ermöglicht. Wir hatten in diesem Jahr 3 24-Stunden-Gebetsketten. Das heißt, viele Leute haben eine Stunde gebetet, den Staffelstab weitergegeben zur nächsten. 2 dieses Jahr und eine im letzten Jahr noch, wo wir von Freitagabend bis Samstagabend gemeinsam beten. Jeder, wo er ist, beziehungsweise die Person, die gerade dran ist, wo sie ist, eine Stunde innehält, egal ob Tag, egal ob Nacht, und einfach nur betet. Und wir haben gemerkt, das schweißt zusammen. Und das interessante Feedback von ganz vielen war, am Anfang habe ich gedacht, eine Stunde ist ganz schön lang. Aber wenn ich einmal dabei war, wenn ich den Kontakt mit Gott hatte, dann ist die Stunde wie im Flug vergangen. Und ich habe eine große Dankbarkeit hinterher gespürt, wo mir einige Leute signalisiert haben, hey, ich freue mich, dass ich eine Stunde hatte, die mir manchmal sogar ein bisschen aufs Auge gedrückt worden ist, wo ich aber die Stunde hatte und im Gebet investieren konnte. Die war ganz wertvoll für mich. Wir hatten hier in unserer Gemeinde den ersten Lobpreisabend und wir hatten den ersten gemeinsamen Lobpreisabend, wo wir Gott angebetet haben, gemeinsam mit anderen Gemeinden. Wir hatten einen ökumenischen Gottesdienst gehabt, auf der Steglitzer Woche, den wir mitgestaltet haben, maßgeblich geprägt haben. Und wir merken die ganzen regelmäßigen Veranstaltungen, die laufen, ob das Gottesdienste sind, ob das die Mavuno Kids sind, die Mavuno Minis, deshalb haben wir sie heute mit auf die Bühne geholt, ob das die Adventure Groups sind, ob das die Live Groups sind, überall sind Menschen beteiligt. Und überall sehen wir, da wird gebetet, da entsteht geistliches Leben, da ist ein Hunger nach Gott, da ist ein Fragen nach Gott. Und wir haben Rooted erlebt. Wir haben in jeder Saison dieses Jahr Rooted, in diesem Gemeindejahr Rooted-Kurse gehabt. Und das ist was richtig cool ist. Ich möchte euch ein Video zeigen von dem Rooted-Kurs, der jetzt gerade zu Ende gegangen ist, von 2 Leuten, die einfach sagen, hey, das ist bei Rooted passiert. Ich weiß nicht, ob ihr schon so weit seid. Das direkt, ja, super. Kurzes Nicken und das läuft.
Ich bin schon länger bei Magruno und habe zum zweiten Mal Rotot gemacht. Diesmal war es besonders, weil wir das als Live-Group zusammen gemacht haben. Wir kannten uns schon und haben Vertrauen zueinander. Und wir haben viel zusammen gelacht und auch geweint. Wir haben erlebt, wie Gott uns berührt hat und auch geheilt hat. Das war sehr besonders. Und am Anfang habe ich mir gewünscht, dass ich mich mehr mit Gottes Augen sehen kann und habe am Ende festgestellt, dass das möglich ist, wenn ich mit den Mädels aus meiner Live-Group zusammen bin. Und ganz praktisch für den Alltag habe ich gelernt, dass ich jeden Tag die Waffenrüstung Gottes anziehen kann, um stark zu sein.
Ich hatte keinen Bock, Rote zu machen. Ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, weil ich gedacht habe, ein Glaubenskurs, der hat mir gerade noch gefehlt, wo mir irgendwelche Sachen vorgeschrieben werden, die ich zu tun oder zu lassen habe oder was ich zu glauben und zu denken habe. Im Laufe der Zeit kam aber die Idee in unserer Live-Group auf, Rote zu machen gemeinsam. Und da war ich plötzlich sehr offen und habe gedacht, ich lasse mich drauf ein. Das waren 7 intensive Wochen, die mich sehr überrascht haben, wo ich Gott auf eine ganz neue Weise kennengelernt habe. Ich war vollkommen individualistisch und habe noch nie in so einem Kurs gesessen. Und so bin ich fähig, mich auf Gemeinschaft einzulassen. Ich habe Vertrauen gelernt. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die ich von Rooted mitnehme. Dann haben wir auch viel gelacht. Und ich hatte oft das Gefühl, ich bin dem Himmel sehr nahe. Ich wollte unbedingt weitermachen, als es zu Ende war. Ich würde es jederzeit wieder machen.
Was ich damit verdeutlichen möchte, ist, dass einfach geistliches Leben da ist und dass es geschieht, dass Menschen sich füreinander interessieren, miteinander leben und miteinander beten. Wir haben einiges Neue eingeführt im letzten Gemeindejahr. Und zwar hatten wir das allererste Mal die Fortsetzung von Rooted gehabt. Rooted ist ja ein Glaubenskurs, den wir in Kenia kennengelernt haben, der an verschiedenen Stellen in der Welt durchgeführt wird. Und wir haben gemerkt, der ist zu lang und haben den in 2 Teile geteilt. Und der erste Teil ist fertig und jetzt haben wir zum allerersten Mal Rooted 2 durchgeführt und das Material getestet und verbessern das jetzt nach und nach. Und das war richtig gut. Wir haben gemerkt, dass es richtig gut ist, wenn sich Ehepaare zusammensetzen. Von September bis Dezember fand ein Ehekurs statt. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt gemerkt habt, was nebenbei so mitläuft. Und das war genauso für die Teilnehmenden, war das eine richtig gute Zeit, wo sie gemerkt haben, hey, als Paar pusht uns das, wir kommen als Paar weiter, das hilft uns, uns als Paar in unserer Ehe weiterzuentwickeln. Und wir hatten ein Lutherfest, letztes Jahr am 31. Oktober, Reformation, Lutherfest hier, wo die Nachbarschaft mit eingeladen war, wo wir ganz viele Bekanntschaften gemacht haben, wo die Kinder einfach viel Spaß hatten. Und die Erwachsenen genauso. Und es war eine Exkursion nach Wittenberg, ein paar Tage vorher, wo es einfach nur darum ging, hey, lasst uns mal auf die Spuren von Martin Luther gehen, um zu sehen, was ist denn in Wittenberg überhaupt gelaufen? Wie ist denn dieses berühmte Kirchentor dort? Wie sieht denn das aus? Wie fühlt sich das an, selbst davor zu stehen? Und dieses Jahr, seit Januar, sind 3 neue Live-Groups entstanden. Live-Groups sind unsere Kleingruppen. Und es ist wichtig, dass Gemeindeleben, das zeigt sich nicht nur sonntags. Sonntags kann man hier auftauchen, man hat sein Sonntagsgesicht an, aber wenn du mit Leuten dich in der Live-Group triffst, dann wird man ehrlich, dann wird man echt. Dann hinterfragt man sich auf gesunde Weise, dann hilft man sich und dann reibt man sich im positiven Sinn aneinander und da entsteht geistliches Leben. Wir hatten ein Weihnachtsmusical kurz vor Weihnachten, wo wir gemerkt haben, hey, hier kommen plötzlich Leute dazu, die bisher mit Gemeinde noch gar nichts am Hut hatten. Und für die Kinder ist das Musical etwas Besonderes, wo sie merken, hey, ich möchte dabei sein und bringen dann natürlich ihre Eltern und ihre Großeltern mit, die dann logischerweise bei der Aufführung dabei gewesen sind. Und unser Jahresmotto, das Beste für die Stadt, das hat sich durchgezogen. Wir konnten merken, dass wir unserer Stadt etwas Gutes tun können. Nicht nur im Reden, nicht nur im Überlegen und nicht nur im Träumen, ja, was wäre denn das Beste für die Stadt, sondern ganz praktisch. Wir konnten bei der Einrichtung einer Notunterkunft mithelfen, wo eine Turnhalle in Windeseile in eine Flüchtlingsunterkunft umgestaltet wird. Kleider wurden sortiert. Kistenweise Klamotten sind sortiert worden in Männlein, Weiblein, Größe, Sommer, Winter und so weiter. Und wir konnten verschiedene Beziehungen zu Flüchtlingsunterkünften aufbauen. Wahrscheinlich sind wir eine der Gemeinden, die die Kontakte zu den meisten Flüchtlingsunterkünften hier in der Region hat. Das hat Boogie mitgeprägt, das hat Ole mitgeprägt. Und nur weil sie diesen Freiraum, den zeitlichen Freiraum hatten, konnten sie diese Beziehungen aufbauen, mit den Heimleitungen sprechen und einfach fragen, was braucht ihr denn? Wo klemmt's denn? Was sind die Sachen, mit denen wir euch weiterhelfen können? Und wir hatten eine Aktion hier in der Nachbarschaft, die nennt sich Kehren Bürger. Berlin räumt auf, Berlin macht sauber. Wo wir einfach hier unsere Straße, das Umfeld, gemeinsam mit unseren Anwohnern schön machen konnten. Mittlerweile, wie das so ist, Gesetz der Eutrophie oder wie auch immer das Ding heißt, es sieht wieder aus, das Zeug wächst, das Grünzeug. Aber letztes Jahr im September haben wir es geschafft, dass es richtig gut aussah hinterher. Und die Nachbarn waren richtig dankbar, dass es jemand initiiert hat, dass jemand gesagt hat, komm, wir nehmen das Heft in die Hand und wir machen das. Ein weiterer Beitrag, den wir leisten konnten hier in unserem Kiez, wir haben unsere Räume zur Verfügung gestellt. Wir konnten sie zum Teil vermieten, haben sie zum Teil frei zur Verfügung gestellt für politische Gespräche, für Bürgertreffen, für die Bürgerversammlungen, die Anwohnerversammlungen hier. Gerade gestern vorgestern am Freitagabend war hier eine Mieteversammlung. Geburtstage sind hier gefeiert worden, eine Hochzeit ist hier gefeiert worden. Und wir merken einfach, wie die Räume hier in unserem Kiez, in der unmittelbaren Nachbarschaft, wie sie angenommen werden. Und ihr würdet euch wundern, wenn man mal fragen würde, wie viele Leute aus dem Umkreis schon einen Fuß hier reingesetzt haben, einfach hier drin gewesen sind und merken, hey, hier ist ein Ort des Friedens. Auch wenn wir mit unserer Hausverwaltung Probleme haben, kann ich hierher kommen und kann hier mit anderen vernünftig darüber diskutieren und kann das ausräumen. Und wir haben es erlebt, oder eine Person hat es ganz besonders erlebt, wie sie Spuren in der Stadt hinterlassen konnte. Durch den Job gewechselt, aber seht selbst, es kommt gleich ein neues Video. Simone hat in der Unterkunft, die wir vorbereitet haben, die Notunterkunft, hat sie direkt eine Anstellung gefunden. Jetzt ist es, glaube ich, schon soweit.
Also eigentlich fing alles an damit, dass wir als Live-Group einmal spontan beschlossen haben, eine Turnhalle als Notunterkunft einzurichten. Ja, da hat sich ergeben, dass ich da einen Job bekomme. Und ich erlebe ganz viel, dass Gott mich da gebraucht. Also mich hat es beschäftigt, was mit den ganzen Flüchtlingen hier ist in Deutschland. Und durch diese Gelegenheit mit der Notunterkunft habe ich einfach mal den Schritt gewagt und probiert, wie es ist, dort zu arbeiten. Ich merke jeden Tag, wie wichtig das ist und wie Gott mir das aufs Herz legt. Und durch viele kleine Rückmeldungen erlebe ich einfach, dass ich da richtig bin. Und das passiert in so ganz vielen kleinen Dingen. Ich habe keine gemeinsame Sprache mit den Bewohnern. Aber ich merke, dass es schon ein Lächeln reicht oder mich neben jemanden zu setzen und dass es einfach von Herz zu Herz geht. Und ich merke, dass Gottes Frieden reinkommt und so bekomme ich auch die Rückmeldung. Wenn du kommst, Simone, dann geht die Sonne auf. Oder es ist so erfrischend, wenn du da bist, das sagen mir Kollegen. Ich merke, dass sogar Security-Personal, die sagen, ja, du weißt doch, Simone, die glaubt an Gott. Und das finde ich irgendwie schön, dass durch viele kleine Sachen ich einfach merke, Gott ist da, Gott wirkt durch mich. Und es ist einfach nur ein kleiner Schritt. Ich entscheide mich jeden Tag mit Gott dahin zu gehen und seine Liebe, seinen Frieden weiterzugeben.
Ich möchte euch danken an den Stellen, wo ihr euch eingebracht habt. Das sind jetzt erstmal nur Worte, aber ich möchte sie zumindest aussprechen. Ich möchte euch danken für euer Engagement, für eure Zeit, die ihr eingebracht habt, für euren Brain, euren Verstand, für euer Know-how, was ihr eingesetzt habt, für euer Geld. Unsere Gemeinde lebt von Spenden. Und wir können sagen, zum Halbjahr dieses Jahr haben wir kein Sommerloch in finanzieller Hinsicht, sondern unsere Ausgaben und Einnahmen halten sich die Waage. Und dafür sind wir Gott sehr dankbar. Das ist auch ein Zeichen seines Segens. Und wir freuen uns über die Mitarbeit, wo ihr euch eingebracht habt, bei den regelmäßigen Veranstaltungen und natürlich auch bei dem, was ganz sporadisch ist, wenn Not am Mann ist, wenn was gemacht werden muss hier. Ob das im Garten ist, ob das beim Bau war, ob das eben beim Lutherfest war, wo ganz viele Leute mitgearbeitet haben, ob das bei Reparaturen ist oder einfach beim Bäumefällen. Verschiedene Leute haben einfach mit angepackt und gesagt, komm, wir kriegen das gestemmt. Wir bauen Gemeinde auf diese Weise. Und das sind alles kleine Elemente, wodurch man sagen kann, die Gemeinde lebt, ist ein Organismus. An ganz vielen Stellen sind Leute im Einsatz. Und vieles sieht man gar nicht. Das ist wie bei einem menschlichen Körper. Das Ohr sieht nicht unbedingt, was auf der anderen Seite der Wange passiert, ob da ein Bart wächst oder was auch immer. Und so ist es auch in der Gemeinde. Viele von euch, ihr seht nicht, was läuft. Manche Leute, die so an den Schaltstellen sitzen, die die Entscheidungen treffen, die haben den großen Überblick. Und weil das so ist, damit ihr ein bisschen Einblick bekommt, gibt es noch, und das ist jetzt das letzte Video von unserer Gemeinde, ein kurzer Rückblick, Diashow-mäßig, auf das Gemeindejahr, was jetzt gelaufen ist.
I'm
Ihr seht, dass richtig viel gelaufen ist im letzten Jahr, dass viele lachende Gesichter waren, dass viel Spaß dabei war und die Gemeinde lebt. Das ist richtig schön zu sehen. Wie war dein letztes Jahr? Wenn man mal ausgeht, im September letzten Jahr, 2015, wie ist es gelaufen? Wir haben vorhin auf der Folie die Predigt rein gesehen. Das sind so die Reihen, die uns im letzten Jahr beschäftigt haben. Vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen und der merkt, ja, da war was dabei, dort habe ich was mitgenommen, die war langweilig, das hat mir gar nicht gefallen. Kommt alles vor. Wie war dein Jahr? Der September, der Herbst letztes Jahr, Oktober, November, der Dezember, die Weihnachtssaison, dein Jahreswechsel. Weißt du noch, wo du gewesen bist, was du gemacht hast zum Jahreswechsel? Wie bist du ins neue Jahr gestartet? Januar, Februar, der Frühling kam, der Winter, der nie da war, ging vorbei. April, Mai, Juni, Juli. Wie sieht denn deine Lebenskurve aus, wenn du die mal malen würdest? Wenn man sagt, es gibt eine Achse, die zeigt Sonne und die zeigt Regen. Und dann gibt es die Zeitachse. September, Dezember, jeweils das Quartalsende, September, Dezember, März, Juni. In den Bereichen. Einfach mal so innerlich, während ich erzähle, lasst euch mal so innerlich das an euch ablaufen. Ist deine Lebenskurve in dem so einem Bereich so ein richtiges Auf und Ab? Deine Gesundheit, deine Ehe, Beziehungen, Freundschaften, die du hast, Menschen, die dir wichtig sind? Vielleicht dein Stresslevel? Dein Gebetsleben, damit kann man viel ablesen, wie der Kontakt zu Gott ist. Oder dein geistliches Leben allgemein, dein Leben mit Gott. Oder vielleicht auch dein Hoffnungslevel. Wie hat sich das verändert in diesem Jahr? Ist es so kontinuierlich gestiegen, langsam, gemächlich, ein paar Schwankungen dabei? Ist es gesunken? Oder merkst du, hey, es war ein wirres Auf und Ab und ich weiß noch nicht mal, wie es ausgeht? Denn die Kurve, die ist ja hier im Juni, Juli ist ja noch nicht zu Ende. Die geht ja weiter. Kommt ja August ab morgen, September. Wie war dein Jahr? Vielleicht gibst du einen Bereich deines Lebens, der dir jetzt so einfach wie aufploppt, wie so ein Pop-up-Window, über das du dich manchmal ärgerst, wenn du im Internet surfst. Vielleicht kommt so ein Bereich auf, wo du sagst, boah, aus irgendeinem Grund wird der gerade präsent und aus irgendeinem Grund ist der gerade so laut, so dominant. Ich weiß nicht, welcher Bereich das ist. Ich könnte raten, mache ich nicht, keine Angst. Wie ist das? Wie ist der Trend in dem Jahr gewesen? Hast du den Eindruck, es plätschert so vor sich hin? Hast du Punkte, die besondere Tiefpunkte für dich waren, wo du sagst, oh, das will ich nicht nochmal erleben. Es war zwar lehrreich, aber emotional war es so herausfordernd, ich will nicht nochmal dahin. Vielleicht hattest du Höhepunkte gehabt, von denen du heute noch zehrst, wo du sagst, boah, das hat mir so viel Kraft gegeben. Da war so viel Positives dabei, so viel Energie, so viel Elan ist dort freigesetzt worden. Das will ich eigentlich wieder haben. Ich zehre heute noch davon. Was waren das für Punkte? Vielleicht hast du Menschen dabei identifiziert auf deiner Jahreskurve, auf deiner Lebenskurve, wo du sagst, boah, die sind mir so wichtig, an denen will ich festhalten. Vielleicht hast du sie ein bisschen aus den Augen verloren und es ist Zeit, wieder ranzugehen, den Kontakt auffrischen zu lassen. Vielleicht hast du andere Menschen, wo du sagst, die ziehen mich einfach nur runter. Vielleicht identifizierst du das gerade und merkst, hey, diese Person ist ein Stresslevel für mich, ein Stresspunkt für mich. Vielleicht musst du was tun. Wie war dein Jahr von September letzten Jahres bis Juni diesen Jahres? Je nachdem, wie deine Hobbys sind oder wie deine Interessen sind, ob das Sport ist, ob das Politik ist, helfen dir vielleicht solche Jahresereignisse, dein Jahr zu unterteilen und dich zu erinnern. Manchen hilft das, wenn sie das Jahr einteilen nach dem Formel-1-Kalender, bei anderen ist es Bundesliga, bei anderen ist es Politik, sind es die parlamentarischen Wochen in Berlin, bei anderen sind es die Aktienkurse, die schwanken und da hängt was damit davon ab. Ich weiß nicht, woran du dein Leben festmachst, was die Ereignisse sind, die dich prägen. Sind es deine familiären Ereignisse, vielleicht die Geburtstage, die Feierlichkeiten, die Feiertage? Vielleicht sind es die Schulnoten von euren Kindern, ich weiß es nicht. Was bei euch die Punkte sind, die markant sind. Vielleicht gibt es Menschen, wo du einfach merkst, hey, denen bin ich so dankbar in diesem Jahr. Nutzt doch jetzt mal diese kleine Zäsur, um das auszudrücken für sie. Jetzt im Sommer eine Urlaubskarte zu schicken oder ein Dankeschön zu schicken oder zum Eis einladen, zum Grillen einladen, wie auch immer. Das ist ja so, dass unser Leben nicht nur bergauf geht. Und das wird auch nirgendwo in der Bibel versprochen. Wir haben uns in diesem Monat mit Reich Gottes beschäftigt, wie das Reich Gottes jetzt schon präsent ist. Und manchmal könnte man auf die Idee kommen, ja, jetzt wird alles richtig gut und es wird alles immer besser. Gottes Reich setzt sich durch und es ist Frieden auf Erden und so weiter. Interessanterweise verheißt die Bibel uns das nicht so blauäugig. So nach dem Motto, wenn du nur an Gott glaubst, dann wird das Leben absolut einfach. Alle Menschen, mit denen du Umgang hast, werden dich lieben. Und das Leben wird einfacher für dich. Es geht berufsmäßig voran, es geht karrieremäßig voran. Das wird uns nicht verheißen in der Bibel. An keiner Stelle. Denn das Wichtige beim Reich Gottes ist, die Vollendung, wo Gottes Reich sich zu 100% entfaltet, die steht noch aus. Und ich möchte euch einen Vers lesen aus der Offenbarung. Der ist nicht mit auf der Folie, aber mir ist der Vers so wichtig, weil dort auf den Punkt gebracht wird, wie es aussieht, wenn das Reich Gottes vollkommen Gestalt gewonnen hat. Und zwar ist es aus dem vorletzten Kapitel der Bibel, aus Offenbarung 21, die Verse 3 bis 4. Wer seine Bibel hat, einfach mit aufschlagen oder ihr nutzt euer Smartphone, wie auch immer. Dort heißt es, jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen, wenn das Reich Gottes voll sich entfaltet hat. Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie werden alle sein Volk sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist immer vorbei. Jede Träne wird er von ihren Augen abwischen. Impliziert, dass es Tränen gibt. Solange das Reich Gottes noch nicht vollendet ist, wird es Tränen geben. Und das habt ihr erlebt im letzten Jahr. Ich weiß nicht, wie oft du geweint hast, wo du getrauert hast, wo du Schmerzen hattest, wo du verzweifelt warst. Das gehört zum Reich Gottes auch dazu. Aber wenn das Reich Gottes in seiner Vollendung gekommen wird, wird Gott selbst, stell dir das mal vor, lass dir das auf der Zunge zergehen, wird Gott selbst den Schritt auf dich zumachen und deine Tränen abwischen. Ich stelle mir das so vor, dass er dich in den Arm nimmt und dir sagt, ich war dabei, ich habe es gesehen. Und Jesus war selbst Mensch. Er hat selbst Schmerz erlitten. Er weiß, wie sich das anfühlt. Und er kann sich neben dich stellen und kann sagen, ich weiß, wie es sich anfühlt. Jesus hat ganz viel Mist durchgemacht auf der Erde. Und er weiß, wie Schmerz ist. Er weiß, wie Verzweiflung es ist. Er weiß, wie es sich anfühlt, verraten zu werden von Menschen. Wie ist das bei dir? Worauf wartest du? Worauf freust du dich? Wovon willst du erlöst werden? Was bedrückt dich? Was belastet dich? Die endgültige Erlösung, die steht noch aus, die kommt noch. Natürlich gibt es vollmächtiges Gebet. Natürlich gibt es Hoffnung jetzt. Natürlich gibt es Heilung jetzt. Aber noch keine Garantie darauf. Die absolute Vollendung, die steht noch aus. Und das ist das Besondere am christlichen Glauben. Auch wenn wir um uns herum von unserer gesellschaftlichen Situation, von der Politik, manchmal den Eindruck haben, boah, ey, wo gibt's denn da noch Hoffnung? Wenn wir den Eindruck haben, das Gewaltlevel steigt, das Terrorrisiko steigt, die Sicherheit in unserem Land nimmt ab, dann sind das die Emotionen, die nicht das letzte Wort haben werden. Und das sind auch die Situationen, die nicht das letzte Wort haben werden. Gottes Reich geht weit darüber hinaus. Er schafft ein Reich des Friedens. Und Gottes Reich wächst nicht linear. Es wächst nicht automatisch in paradiesische Zustände hinein, so wie es im Garten Eden einmal gewesen ist, dass alles heil wird, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen wird. Es gibt mehrere Stellen, wo Jesus das ganz deutlich sagt, dass er nicht nur gekommen ist, um Frieden zu bringen. Manchmal bringt er auch Entzweiung. Und manchmal entzweien sich Leute wegen ihm, an ihm, wo er einfach einen Reibungspunkt reinbringt. Reich Gottes heißt nicht, dass es allen gut geht, aber Reich Gottes kommt mit dieser Hoffnung. Das Beste kommt zuletzt. Das Beste kommt zuletzt. Und wir dürfen uns nicht davon verleiten lassen, wenn wir in unserem Umfeld wahrnehmen, wenn wir in den Medien wahrnehmen, dass Terror hochkommt, dass Angst geschürt wird, manchmal sogar ganz bewusst geschürt wird, dass wir uns dazu verleiten lassen, zu sagen, es wird alles immer schlechter. Denn das stimmt nicht. Es gab zu allen Zeiten Unsicherheit, es gab zu allen Zeiten Gefahr. Wisst ihr, warum wir das so stark empfinden? Weil wir in Deutschland unglaublich privilegiert sind, was unser Sicherheitslevel betrifft in unserem Land. Du kannst nachts auf die Straße gehen, normalerweise bedenkenlos. Ihr könnt eure Autos draußen auf dem Parkplatz stehen lassen. Ja, ihr habt sie abgeschlossen. Aber ihr wisst, normalerweise stehen die auch hinterher noch da. In anderen Ländern ist das total anders. Da steht dein Haus oder deine Wohnung, dein Wohnhaus, steht nicht einfach an der Straße, wo jeder vorbeilaufen kann, sondern da ist eine Mauer dazwischen. Und auf der Mauer ist Stacheldraht. So sieht es in den meisten Teilen der Welt aus. Und da muss man gar nicht erst nach Afrika gehen. Da reicht schon, wenn du nach Südeuropa gehst, Südosteuropa, Rumänien oder Bulgarien. Da werden Häuser nochmal durch eine Mauer umgeben. Und auf der Mauer, wenn man sich keinen Stacheldraht leisten kann, sind da abgebrochene Flaschen obendrauf, um das Eigentum zu schützen. In Deutschland, wir haben das jahrelang nicht gebraucht. Was für ein Segen. Wie privilegiert sind wir. Ich kann bei mir zu Hause, das habe ich mehrmals gemacht, das Fahrrad einfach stehen lassen. Und es ist nicht weggekommen. Ich habe 4 Jahre in Kenia gelebt. Ich weiß nicht, wie viele Fahrräder ich da verloren hätte. Und ich weiß, wie dort die Sicherheitslage ist. Hier laufe ich durch die Stadt. Ich habe mein Telefon einfach in meiner Tasche und laufe frei. Würde ich in Kenia nie machen. Da ist meine Hand hier. Und die wird nicht weggehen, auch wenn mich jemand ablenkt. Oder wenn mir jemand die Hand geben will. Die kommt nicht raus. Die bleibt hier. Da ist so ein grundsätzliches Misstrauen an der Tagesordnung. Und jeder, der sein Auto nachts parkt, es wird nicht in der Öffentlichkeit abgestellt. Absolute Grundregel. Und jedes Auto zu Zentralverriegelung, zu Wegfahrsperre oder wie auch immer, hat noch einen Geheimknopf, der alles unterbricht im Auto. Und solange du nicht weißt, wo dieser Knopf im Auto ist, kannst du trotz eingesteckten Zündschlüssel das Ding nicht starten. Das geht nicht. Das ist die Sicherheitslage in anderen Ländern. Südamerika wird ähnlich sein. Südostasien wird ähnlich sein. Und weil wir aber Jahrzehnte, Jahrhunderte lang eine Kultur haben, die auf christlichen Werten basiert, nämlich auf Nächstenliebe. Und das Resultat von Nächstenliebe ist eben, dass ich dem anderen nichts Böses will. Und dass ich sage, es ist sein Auto, Punkt. Ich klaue das nicht. Und dass wir eine ziemlich ausgeglichene Gesellschaft haben. Dass die Schere zwischen Arm und Reich, über die wir uns aufregen, in Deutschland relativ nah beieinander ist. In anderen Ländern gibt es extrem arm und extrem reich und relativ wenig in der Mitte. So ein total auseinandergeklafft. Das alles basiert auf unseren christlichen Grundwerten, die wir haben. Und wenn wir nichts tun, wenn wir unseren Glauben nicht leben, werden wir die verlieren. Das ist ganz einfach der Lauf der Dinge. Und wenn wir uns darüber beschweren, dass Terror in unserem Land ist, dass Unsicherheit in unserem Land ist, wir müssen unsere Werte verbalisieren, Leute. Das, was dir auf dem Herzen ist, das, was dir wichtig ist, das, wovon du überzeugt bist, diese Prinzipien Gottesliebe und Nächstenliebe, nur um mal dieses eine zu nennen, wenn das verbalisiert wird, sondern wenn das gelebt wird, dann verändert das eine Gesellschaft. Nicht umsonst haben wir das in unserer Gemeindevision drin. Aus ganz normalen Menschen werden leidenschaftliche Nachfolger Jesu, die furchtlos die Welt verändern. Das haben wir ganz bewusst in der Gemeindevision drin. Weil dieses Vertrauen auf Gott, dieses Leben mit Gott, verändert die Welt. Lässt die Welt nicht so, wie sie ist. Und deshalb soll auch Recht und Barmherzigkeit unser Handeln prägen. Wenn wir den Eindruck haben, dass Unrecht überhand nimmt, haben wir dann den Eindruck, wenn ich mich gerecht und fair verhalte, komme ich zu kurz. Wenn ich nicht auch meine Ellenbogen einsetze, wenn ich nicht auch anfange, hier und da mal was zu betrügen oder was auch immer zu machen, da komme ich zu kurz, da werde ich abgehängt. Nein! So ist Europa nicht zu dem geworden, wie es geworden ist. Europa beruht auf Rechtsstaatlichkeit, auf Recht und Gerechtigkeit, auf Barmherzigkeit und auf Nächstenliebe. Natürlich haben wir uns da schon ein Stück abgewandt davon. Natürlich gibt es Ausreißer in alle möglichen Richtungen. Aber das ist das, wofür die Generationen vor uns gekämpft haben. Was sie mit ihrem eigenen Leben zum Teil bezahlt haben, dass dieser Status quo, von dem wir jetzt profitieren, dass der erreicht wird. Und jetzt lasst uns daran gehen und diesen Status erhalten, indem wir unseren Glauben leben. Ich möchte euch für die Sommerpause einen Bibelvers mitgeben. Und der steht in 2. Timotheus 1, Vers 7. Den werde ich nachher noch mal als Segen aussprechen. 2. Timotheus 1, Vers 7. Dort heißt es: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Lass das dein Handeln bestimmen, diesen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott wohnt in dir durch seinen Geist. Wenn du dich an Gott gewandt hast, wenn du gesagt hast, Gott, ich will mit dir leben, und wenn du in gesunder Weise vor Gott kapituliert hast und hast gesagt, hey, ich brauche einen Erlöser. Das, was ich an Terror irgendwo sehe, ganz tief in meinem Herzen, da gibt es auch Terrorkammern, wo ich selber andere Menschen terrorisiere, wo ich mich selbst terrorisiere, wo ich wütend bin, wo ich, wenn mich dann jemand loslassen würde, wo Dinge kaputt gehen würden. Das sitzt ganz tief drin und deshalb brauchen wir einen Erlöser. Und deshalb kam Jesus, deshalb hat Gott Jesus auf die Welt geschickt, weil er wusste, dass das ganz tief in uns drin sitzt. Und weil er der Einzige ist, der es schafft, uns das wegzunehmen. Und durch seinen Geist, der in diesem Moment in unser Leben kommt, können wir genau das leben. Raus aus der Ängstlichkeit, rein in die Furchtlosigkeit. Den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich freue mich auf ein Lied, was wir jetzt gemeinsam singen, was das nochmal so richtig ausdrückt.